Johannes 19, wir sind letztes Mal bis Vers 16 gekommen, deswegen machen wir heute mit Vers 17 weiter. Und ich möchte euch ermutigen, eine Bibel zu holen, wenn ihr keine da habt. Hinten gibt es welche. Wir wollen heute wieder einen größeren Abschnitt durchnehmen. Welche Sätze fallen euch ein, die aus drei Worten bestehen? Ich liebe dich, ja. Ich hasse dich, ja, das ist weniger schön. Mir sind gestern auch so eher weniger schöne eingefallen. Erstmal zum Beispiel, er ist tot oder es ist aus. Mein Computer ist nämlich gestern wieder mal gestorben. Das passiert interessanterweise immer samstagabends, immer wenn ich am Predigt vorbereiten bin. Ist interessant, gell? Für Eltern sehr interessant, ich muss mal. Dann wisst ihr, es ist Zeit, schnell einen Top zu finden, wenn ihr gerade in der Phase seid, die Kinder zu trainieren. Vielleicht ein paar positivere. Ja, ich liebe dich. Auch ganz wichtiger Satz aus drei Worten, ich vergebe dir. Oder ja, ich will, bei der Hochzeit. Aber die wichtigste Aussage oder die wichtigsten Aussagen aus drei Worten, eine werden wir heute sehen, die andere nächstes Mal. Die wichtigsten Aussagen sind, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und dann nächste Woche werden wir sehen, der Engel hat gesagt, er ist auferstanden. Das sind die wichtigsten Aussagen aus drei Worten, die je gemacht wurden. Heute wollen wir uns das Kreuz Jesu anschauen, Jesu Werk am Kreuz für uns. Und ich denke, da ist eine gewisse Gefahr da drin. Nämlich, es ist uns so vertraut. Wir lesen so oft drüber, wir hören so oft darüber, wir feiern oft Abendmahl. Es wird oft verniedlicht in unserer Kultur. Das Kreuz ist für viele ja nur mehr ein Schmuckstück, was sie sich irgendwie um den Hals hängen, und da gibt es die unterschiedlichsten künstlerischen Ausführungen. Wir kennen die Kreuze, die irgendwo am Straßenrand stehen oder die vielleicht in der Schule hängen. Und wir gehen oder fahren da dran vorbei und oft juckt es uns gar nicht wirklich, oder? Mir geht es zumindest so. Ich kann an dem Kreuz vorbeifahren und denke mir überhaupt nichts dabei. Es ist so vertraut, es ist so gewohnt, es hat oft sogar die Bedeutung verloren. Viele wissen gar nicht mehr, worum es dabei geht. Und da ist eine gewisse Gefahr drin bei dem, was uns so vertraut ist. Und Paulus schreibt aber, ich werde nicht müde, ich werde nicht satt, euch dieselben Dinge immer und immer wieder zu sagen, weil es ist wichtig. Und in dem Sinn, wir hören heute nichts Neues. Aber lasst uns, ich möchte uns dazu einladen, lasst uns wirklich die Herzen öffnen und lasst uns offen sein, uns neu ansprechen zu lassen, uns neu berühren zu lassen von dem, was Jesus für uns getan hat. Das, was wir heute sehen, Jesu Werk am Kreuz für uns, ist der größte Ausdruck von der größten Liebe, die es gibt. Und es ist egal, wer du bist, es ist egal, wo du herkommst, du bist geliebt. Und niemand liebt dich so sehr wie Gott, wie Jesus, wie Gott der Vater. Und niemand ist so weit gegangen, um dich zu erlösen. Er hat uns seine Liebe bewiesen am Kreuz, ohne jeden Zweifel. Das Kreuz ist eigentlich gar nicht niedlich. Das Kreuz war eine furchtbare Angelegenheit. Das Kreuz war ein Folterinstrument, ein Hinrichtungsinstrument. Eine der furchtbarsten Folterarten, die je von den Menschen erfunden wurden. Historisch gesehen waren die Perser, glaube ich, die ersten, die gekreuzigt haben. Sie hatten die Vorstellung, dass der Boden, die Erde heilig ist, und deswegen wollten sie Schwerverbrecher nicht da haben, sondern wollten sie von der Erde hochheben sozusagen. Die Griechen haben es dann übernommen und die Römer waren diejenigen, die es perfektioniert haben. Die Kreuzigung in eine wirklich langsame, grausame Todesart, die dazu da war, das ganze Design war dazu da, um den Menschen größtmögliche körperliche und psychische Schmerzen zuzufügen. Diese Nägel wurden hier durch die zentralen Nerven durchgeschlagen, an den Händen und an den Füßen. Ein Gekreuzigter musste rotieren um diese Nägel. Das war der Sinn der Sache. Weil durch das Gewicht, dass sie da gehangen sind, konnten sie nicht atmen. Also mussten sie sich jedes Mal hochziehen oder hochstemmen, um ein- und ausatmen zu können. Und sie sind rotiert um diese Nägel. Stellt euch das vor, wie furchtbar das war, was für höllische Schmerzen das verursacht hat. Denkt an Jesus mit dem offenen Rücken, der hier an einem rauen Kreuz gerieben ist. Nach einer Zeit lang haben sich dann die Gelenke, die Schultern ausgerenkt durch das Körpergewicht und dann konnten sich diese Opfer nur mehr hochdrücken und jedes Mal höllische Schmerzen. Und manchmal hat es sehr lange gedauert, manchmal sind Gekreuzigte stundenlang, tagelang an dem Kreuz gehangen, bis sie zuletzt keine Kraft mehr hatten und dann erstickt sind. Furchtbar, ich meine, zeugt von der Gefallenheit des Menschen. Jeder, der mir erzählt, dass der Mensch im Grunde auf gut ist und solche Dinge erfindet, muss ich mal selber in Frage stellen. Furchtbare Folterart kann man niemandem wünschen. Römer durfte gar nicht gekreuzigt werden, ein römischer Bürger. Das war nur für die Sklaven und für die schwersten Verbrecher gedacht. Und Jesus hat es freiwillig für dich auf sich genommen, weil er dich liebt. Im Hebräerbrief lesen wir davon, dass er das getan hat wegen der vor ihm liegenden Freude. Deswegen hat er das Kreuz erduldet. Ich glaube, die Freude, dir sagen zu können, es gibt Vergebung für dich. Es gibt Erlösung für dich. Es gibt Gemeinschaft mit Gott für dich. Lasst uns lesen im Vers 17. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus an die Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, die Hinrichtungsstätte. Wahrscheinlich wurde er und die anderen Verbrecher am Fuß dieses Hügels gekreuzigt. Da ging eine Hauptstraße in die Stadt hinein, entlang. Und da haben die Römer gekreuzigt, damit möglichst viele es sehen können, wie es ist, wenn sich jemand mit Ruhm anlegt. Wir wissen, Jesus hat es gar nicht lange geschafft, sein Kreuz zu tragen. Er war durch die Geißelung und 6 Verhöre hat er durchgemacht, eine Nacht ohne Schlaf bis zu diesem Punkt. Er war schon sehr schwach. Aber er selbst trug sein Kreuz. Das erinnert uns an 1. Mose 22. Auch da hat ein anderer Sohn das Holz getragen, auf dem er geopfert werden sollte. Isaak. Und Abraham, sein Vater, hat ihm das Holz auferlegt und der Junge hat gesagt, Vater, ich sehe das Holz und ich sehe das Feuer, aber wo ist das Opfer? Und Abraham hat ihm gesagt, Gott selbst wird sich das Opfer ersehen. Und dann waren sie 3 Tage lang unterwegs. 3 Tage lang war er tot im Denken seines Vaters. Und dann sind sie hinaufgegangen auf diesen selben Hügel, auf diese selbe Stelle, auf dem Berg Moria, dort wo später der Tempel gebaut wurde, dort wo Jesus gekreuzigt wurde. Und ihr kennt die Geschichte, Gott selbst hat ein Opfer bereitet. Gott selbst hat sich als Opfer bereitet. Das war ein prophetisches Bild aus dem Alten Testament auf das, was Jesus für uns tun würde. Vers 18 lesen wir weiter, wo sie ihn kreuzigten und 2 andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Und der Platz in der Mitte war der Platz für den schwersten Verbrecher, für den schlimmsten von allen. Und die Evangelisten beschreiben gar nicht viel über die Kreuzigung, weil die Leute wussten, wie das aussah, wie furchtbar das war. Aber Jesus hier in der Mitte, zwischen zwei Verbrechern, ohne Zweifel der Platz, der für den Barabbas gedacht war. Wahrscheinlich war die Kreuzigung nicht für diesen Tag geplant, für diese drei Verbrecher. Aber die Römer haben das genutzt. Wollten Jesus kreuzigen und dann haben sie die anderen beiden, die zwei Kollegen von Barabbas, wahrscheinlich mit gekreuzigt. Aber Jesus hing in der Mitte, der schlimmste Verbrecher. Auch das ist erfüllte Prophetie. Jesaja 53, Vers 12 heißt es, er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Also er, der Heilige, der Unschuldige, der Sündenlose, wurde zum schlimmsten Verbrecher aller Zeiten. Warum war das so? Weil deine Schuld und meine Schuld, die Sünde von allen Menschen, auf ihm gelegen ist. Und er hat dort an dem Kreuz die Konsequenz für all unsere Schuld auf sich genommen. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Das ist, was Jesus war in dem Moment. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Damit dieser Austausch stattfinden kann. Dass sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben uns zugerechnet werden kann, weil er unser schuldiges, sündiges Leben auf sich genommen hat und sich zurechnen hat lassen. Und weil der Vater am Kreuz seinen Sohn so behandelt hat, wie er eigentlich dich behandeln müsste, kann er dich jetzt so behandeln in Jesus, wie er den Sohn behandeln sollte. Den Sündenlosen, den Reinen. Und Jesus hing dort an dem Kreuz von Barabbas. Und ihr könnt genug Griechisch, um das zu verstehen. Barabbas. Was heißt das? Bar, Sohn, ne? Simon Bar Jona zum Beispiel. Und Abba kennt ihr auch. Vater, der Sohn des Vaters. Interessant, Jesus hing an dem Kreuz des Sohnes des Vaters. Er, der Sohn des Vaters. Er hing dort an unserem Kreuz. Jesaja 53, Vers 5. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Zerschlagen um unserer Sünden willen. Also denk an deine Sünden ganz persönlich. Es war für dich persönlich. Für mich war das früher oft so abstrakt zu hören, Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt, was immer das ist. Nee, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Meiner und deiner, zerschlagen um unserer Sünden willen. Meiner persönlichen Schuld, deiner persönlichen Schuld. Die Strafe für deine Schuld lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Beziehung mit Gott konnte geheilt werden. Also er hing an deinem Kreuz. Du bist ein Verbrecher. Wirklich, ganz objektiv gesehen, bist du wirklich objektiv schuldig. Und wenn du das nicht verstehst, dann macht diese ganze Szene hier überhaupt keinen Sinn. Wir sind Verbrecher vor dem heiligen Gott. Wir fühlen uns nicht nur schuldig manchmal, wir sind schuldig. Wir fühlen uns schuldig, weil wir schuldig sind. Unser Gewissen bezeugt uns das. Leg mal Gottes Maßstab, den Maßstab, die Verfassung dieses Universums auf dein Leben an. Nimm mal die 10 Gebote. Erste ist, Gott immer im Zentrum deines Lebens haben. War das immer so? Sollst nicht lügen, schon mal gelogen? Sollst nicht klauen, schon mal was runtergeladen? Illegal, mal eine Kopie gemacht, was mitgehen lassen. Sollst nicht Ehe brechen, Jesus hat gesagt. Geistlich, wenn du einer Frau nachguckst, mit der du nicht verheiratet bist, hast du Ehe schon gebrochen in deinem Herzen. Du sollst nicht morden. Jesus hat gesagt, es gilt auch geistlich, wenn du Hass hast in deinem Herzen gegen irgendjemanden, dann hast du schon gemordet. Schon mal jemanden gehasst, schon mal schlechte Gedanken Groll im Herzen gehabt gegen jemanden, bist du ein Mörder. Bibel geht sogar noch weiter. Die Bibel sagt, wenn du weißt, etwas Gutes zu tun und du tust es nicht, du hast eine Gelegenheit, Gutes zu tun und du tust es nicht, auch das ist eine Sünde, Unterlassungssünde. Okay, jetzt leg diesen Maßstab mal auf dein Leben an. Bist du schuldig oder bist du nicht schuldig? Sag mal, schaffst du 3 Sünden pro Tag, wenn du den Maßstab anlegst? Schaffe ich in 5 Minuten, wenn es sein muss. Nur 3 Sünden pro Tag heißen 1000 Sünden im Jahr ungefähr. Rechne das auf dein Leben hoch. Ich stehe vor dem heiligen Richter, vor dem Perfekten mit 40.000 Verbrechen und mehr. Wenn du nur vor dem irdischen Richter stehst und du sagst, ach, ich habe nur ein paar tausend Verbrechen begangen, kommst du davon damit? Nee. Also wir sind Schwerverbrecher. Das muss uns bewusst sein. Deswegen sind wir verloren. Deswegen sind wir getrennt von dem heiligen Gott. Und deswegen brauchst du und ich einen Retter. Wir selbst, wir können das nie wieder gut machen, was wir alles verbrochen haben. Und deswegen hat Jesus das für dich getan. Er hat das sündenlose Leben gelebt, was du nicht leben kannst. Und dann hat er deinen Platz am Kreuz eingenommen, an deinem Kreuz. Und er hat deine Schuld gesühnt. Und wenn deine Schuld gesühnt ist, dann bist du frei, oder? Wenn die Schuld gesühnt ist, dann ist es beglichen. Dann bist du frei. Kannst du aus dem Knast gehen. Vers 19, Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, dass alle es verstehen können. Pilatus hat es sicher getan, um die Juden zu ärgern, um ihnen vielleicht ein bisschen heimzuzahlen, dass sie ihn so unter Druck gesetzt haben, wie wir letzte Woche gesehen haben. Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Das muss die geärgert haben, die jüdischen Leiter. Die haben gesagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Pilatus sagt, es ist der König der Juden. Und die hohen Priester der Juden nun sagten zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. So, ihr könnt mich mal. Das bleibt so, das ist meine Retourkutsche an euch. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Unterkleid. Das Unterkleid aber war ohne Naht von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es war die Tradition bei den Römern, die Habseligkeiten der Hingerichteten haben den Henkern gehört. Das, was die Soldaten hier unter dem Kreuz Jesu getan haben, das war auch prophezeit. Im Psalm 22, Vers 19, ein messianischer Psalm, ein Psalm, der über den Messias spricht, in dem der Messias spricht. Psalm 22 ist wohl die genaueste Beschreibung einer Kreuzigung in der Bibel überhaupt. Und das Ganze wurde geschrieben ungefähr 1000 Jahre zuvor, bevor diese Hinrichtungsart der Kreuzigung überhaupt erfunden war. Und da im Psalm 22, Vers 19, spricht der verheißene Messias, der Retter, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Jesus war angenagelt, er konnte nicht bestimmen, was da passiert. Die Soldaten haben es getan und Gott hat es 1000 Jahre zuvor prophezeit. Gott hat die Kontrolle Er führt hier souverän seinen Heilsplan aus. Es ist kein Unfall, was hier passiert. Vers 25, es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, also seine Mutter Maria, die Schwester seiner Mutter, das war die Salome, die Mutter von Johannes und Jakobus, den Aposteln, wissen wir aus den anderen Evangelien, des Kleopas Frau, das war die Mutter von dem anderen Jakobus, anderen Jünger Jesu, und Maria Magdalena, die kennen wir auch, diese Frau, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Vier Frauen dort unterm Kreuz. Frauen, die Jesus geliebt haben, die ihm gefolgt sind. Wie gebrochen ihr Herz hat sein müssen, sie da unterm Kreuz gestanden sind. Besonders das seiner Mutter. Könnt ihr euch das vorstellen, was es bedeutet hat für Maria, unter dem Kreuz ihres Sohnes zu stehen und diese Folter mit anzusehen? Keine Mutter möchte ihr Kind sterben sehen. Schon gar nicht so. Und schon gar nicht, wenn es unschuldig ist. Aber auch das war prophezeit, als Jesus 8 Tage alt war und er im Tempel dem Herrn geweiht wurde, da war dieser alte Mann Simeon. Und er hat ihr prophezeit und hat gesagt, ein Schwert wird deine Seele durchbohren. 4 Frauen, 4 mutige Frauen da unter dem Kreuz Jesu. Ja, Jesus hatte 12 Männer zu Aposteln erwählt. Aber wir sehen in den Evangelien auch viele Frauen, die Jesus nachgefolgt sind und die ihm gedient haben. Auch in den Briefen des Neuen Testaments sehen wir viele Mitarbeiterinnen in den Gemeinden, Prophetinnen und Diakoninnen und Gastgeberinnen von Gemeinden und Evangelistinnen. Und Jesus und die Apostel haben die Frauen hochgeschätzt. Und wir wollen und sollen das auch tun. Und hey, wenn wir euch Frauen nicht hätten hier in der Gemeinde, dann würde sehr vieles nicht passieren. Ich denke, wir können an dieser Stelle auch mal Danke sagen. Euch allen, wir schätzen das. Wir sind dankbar dafür, dass ihr euch einbringt. Hier 4 Frauen unter dem Kreuz. Jesus hatte 3 Apostel mitgenommen auf den Berg der Verklärung, wo er mit Mose und Elia seine Kreuzigung besprochen hat. Auch 3 von seinen Jüngern mitgenommen in den Garten mit ihm zu beten. Aber hier haben wir 4 Frauen unter dem Kreuz und nur einen Apostel, nur einen Mann. Ihr wisst, wer da war. Wer war denn der eine? Genau, Johannes. Seht hier Vers 26. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, so hat Johannes sich immer selbst beschrieben, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Und wenn Jesus hier über Maria sagt, Frau, dann ist das nicht irgendwie respektlos, sondern oder kalt irgendwie, sondern ist ein sehr höflicher Ausdruck. Ausdruck der Wertschätzung, so wie früher in unserer Kultur gesagt wurde, die Frau Mutter. Also respektvoller Ausdruck. Und Jesus kümmert sich hier um die Versorgung seiner Mutter. Wir sehen hier diese moralische Größe und diese Liebe von Jesus dort am Kreuz. Was ist die natürliche Reaktion, wenn wir Menschen Schmerzen haben oder Leid haben? Genau, die natürliche Reaktion ist, dass wir von uns selbst eingenommen sind, oder? Ich meine, mir tut was weh, aua, und ich drehe mich darum. Und dann kann ich dabei mürrisch und ungeduldig werden mit anderen. Weil hey, mir geht's so schlecht. Ich habe Schmerzen. Warum kümmert ihr euch nicht alle um mich und lasst mich doch alle in Ruhe? Und aber Jesus ist völlig selbstlos. Er denkt nur an andere. Erstens an seine Mörder. Er hat für sie gebetet, hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann zweitens dieser Verbrecher neben ihm, der ihm zuerst auch ausgespottet und ausgelacht hat und der aber dann später um Gnade gebeten hat. Und Jesus ermutigt und tröstet ihn und sagt ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Und dann seine Mutter. Er sieht seine Mama unter dem Kreuz stehen. Und er sorgt dafür, dass sie versorgt ist. Dass es ihr gut geht. Jesus hat hier praktiziert, was es heißt, Vater und Mutter zu ehren. Und das ist wunderbar. Es ist nicht wunderschön, Jesus so am Kreuz hängen zu sehen, so selbstlos, so dienend. Er kümmert sich um seine Mama. 1. Timotheus 5, Vers 8 steht, wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen, also für die Familie, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Und der Kontext auch da ist eigentlich die Versorgung der Mutter im Alter, einer Witwe in dem Fall. Nicht der Staat, nicht die Sozialhilfe, auch nicht die Gemeinde ist in erster Linie für die Versorgung deiner Eltern zuständig, wenn sie das selber nicht mehr können, sondern du. Materiell, auch emotional, wir sind dafür verantwortlich. Schätze es, der Jochen hat mir gestern erzählt, dass er seinen Papa wieder besuchen fährt, er macht es fast jede Woche. Das ist gut, das ist richtig, das ist ein Vorbild. Vielleicht ist es ein Punkt, heute Morgen zu sagen, ich ruf mal wieder an. Sag, ich hab dich lieb. Natürlich gilt dasselbe auch für deinen Partner und für deine Kinder. Auch wenn es vielleicht schwierige Verhältnisse sind. Ich rede ab und zu mit Vätern, die geschieden sind und die nur sehr widerwillig die Alimente für ihre Kinder bezahlen, weil die bei der Mama wohnen und das passt denen nicht und so weiter und so fort. Ich habe sogar mal mit einem geredet, der gesagt hat, ich werde nimmer arbeiten gehen, weil dann muss ich nimmer zahlen. Das zahlt sich nicht aus. Oh ja, es zahlt sich aus, weil es ehrt den Herrn und außerdem sind es deine Kinder. Und du bist der einzige Papa, den sie haben. Also sorg für sie, so gut du nur irgendwie kannst unter den Umständen, wie immer die sind. Sei für sie da, sie brauchen dich. Und sag ihnen, dass du sie lieb hast. Sag ihnen, dass du gern ihr Papa bist. Also selbst wenn wir durch schwere Umstände gehen, selbst wenn wir verletzt wurden, wenn wir leiden, lasst uns sein wie Jesus. Lasst uns nicht nur an uns selbst denken, sondern vor allem an andere. Matthäus 20, Vers 28, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Ich finde es hier auch bemerkenswert, dass Jesus seine Mama nicht seinen irdischen Brüdern anvertraut hat, dem Judas und dem Jakobus, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht gläubig, sondern dass er seine Mama lieber einem Jünger anvertraut hat. Warum denkt ihr, war das so? Ja, ich kann an zwei Gründe denken. Erstens, Johannes war der Einzige, der da war. Er war der Einzige, der verfügbar war. Und das ist auch im Prinzip, Leute, Verfügbarkeit zählt bei Gott. Vielleicht sagst du, oh, warum gebraucht Gott ihn und nicht mich? Ich könnte es vielleicht besser. Ja, vielleicht war er einfach verfügbar, weil du zu sehr mit dir selbst beschäftigt warst. Verfügbarkeit zählt. Zweiter Grund, ich glaube, geistliche Verwandtschaft ist auch viel näher als Blutsverwandtschaft. Matthäus 12, lesen wir diese Stelle, wo Jesus sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Und wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Oft sind wir näher mit unseren geistlichen Geschwistern als mit unseren Blutsverwandten, wenn sie Jesus nicht nachfolgen. Und die Bibel sagt uns auch das immer wieder, dass wir uns als Geschwister im Herrn umeinander kümmern sollen. Einander besonders im Auge haben sollen. Wir sind Familie. Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun dort ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. War auch prophezeit im Psalm 22. Und so spricht Jesus, damit diese Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Steht hier nicht, er starb, sondern er übergab den Geist. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Und er hat beides getan. Jesus gab seinen Geist. Und hier haben wir diese wichtigen, wunderbaren drei Worte, die vielleicht die wunderbarsten, die je gesprochen wurden. Es ist vollbracht. Im Griechischen ist es eigentlich ein Wort. Es ist vollbracht. Dieses Wort wurde gebraucht, wenn eine Arbeit abgeschlossen wurde. Es ist vollbracht, es ist fertig. Oder wenn ein Kunstwerk fertig war. Oder auch wenn eine Schuld völlig getilgt war. Es ist vollbracht, es ist bezahlt, es ist abgeschlossen, es ist fertiggestellt. Was? Jesu Erlösungswerk. Deine Erlösung. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, Gott hat verkündigt, Tag der offenen Tür, der Weg zu Gott ist frei. Ihr könnt in meine Gegenwart kommen durch das, was Jesus getan hat. Vergebung, Gemeinschaft ist möglich auf Grundlage von dem, was Jesus am Kreuz getan hat für dich. Und auf dieser Grundlage allein. Du kannst nichts und du musst auch nichts hinzufügen. Du musst nicht in die Kirche gehen, du musst dich nicht taufen lassen oder konfirmieren lassen oder firmen lassen oder sonst irgendein Ritual durchmachen, um gerettet zu werden. Du musst nicht eine Wallfahrt machen nach Maria irgendwas oder Mekka oder sonst wohin. Du musst nicht viel Bibel lesen oder lange beten oder meditieren oder irgendwelche gesetzlichen Regeln einhalten. Du musst nicht irgendwelchen guten Werke tun, um gerettet zu werden. Nee, es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Es ist vollkommen, erledigt, endgültig, für immer. Jesus hat am Kreuz alle deine Schulden bezahlt, jede einzelne Sünde, deine ganze Lebensschuld. Und er hat Versöhnung mit dem Vater möglich gemacht. Und Jesus bietet dir Erlösung und ewiges Leben mit Gott als Geschenk an. Und dem kannst du nichts hinzufügen. Wenn du das versuchst, dann wirst du es kaputt machen. Sag mich, ich habe Geburtstag und du schenkst mir ein schönes Geschenk. Und dann hole ich meinen Geldbeutel raus und will dir 10 Euro zuschießen. Wie fühlst du dich dabei? Verarscht, ja, das geht nicht. Dann ist es kein Geschenk mehr. Dann machst du das eigentlich kaputt. Und so ist es mit unserer Erlösung auch. Du kannst nichts hinzufügen. Das Einzige, was du tun kannst und was du tun musst, ist annehmen. Das ist wichtig. Weil ein Geschenk, das du nicht annimmst, von dem hast du nichts. Gnade, die du nicht annimmst, ist nicht wirksam für dich. Es gibt ein historisches Beispiel dafür. 1829 wurde George Wilson in den USA wegen Mord zum Tod durch den Strang verurteilt. Und Freunde von ihm haben ein Gnadengesuch beim Präsidenten Jackson eingereicht und der hat ihm stattgegeben. Hat das unterzeichnet. Hey, dieser George Wilson ist ein freier Mann. Aber Wilson hat es nicht angenommen, die Begnadigung. Das war jetzt ein juristisches Problem. Und diese Entscheidung, wie zu verfahren sei, ging an den obersten Gerichtshof. Und der oberste Richter John Marshall hat das berühmte Urteil verkündigt und hat gesagt, eine Begnadigung hat keinen Wert, ohne dass sie von dem Verbrecher angenommen wird. Und Wilson wurde gehängt. Eine Begnadigung hat keinen Wert, ohne dass sie von dem Verbrecher angenommen wird. Okay, du bist der Verbrecher, Jesus bietet dir Begnadigung an, wirst du es annehmen? Jesus liebt dich. Er hat dich begnadigt. Er hat die Grundlage für deine Begnadigung geschaffen. Er hat für alle deine Sünden bezahlt, für deine ganze Lebensschuld, das alles gesühnt. Und er hat dich potenziell mit dem Vater versöhnt. Du kannst ein Kind Gottes werden und ewig Gemeinschaft mit ihm haben, wenn du nur willst. Also das Angebot ist da, das Angebot ist für dich persönlich. Aber es passiert nicht automatisch von allein oder nur weil du in der Kirche rennst oder so. Wenn ich in meine Garage gehe, wäre ich auch nicht so ein Auto. Es passiert nicht automatisch. Du musst es annehmen. Du musst dich demütigen und du musst deinen Stolz und deine Selbstgerechtigkeit aufgeben und du musst dich schlicht und einfach beschenken lassen von Jesus. Und das fällt uns oft schwer, oder? Uns beschenken zu lassen. Aber hey, sei nicht so stolz und sei nicht so dumm, dieses Geschenk zurückzuweisen. Lass dir das schenken, was du dir nicht verdienen kannst oder erarbeiten kannst. Wie nimmt man dieses Geschenk des ewigen Lebens von Jesus an? Durch Glauben. Dadurch, dass du dich zu Jesus bekehrst, dass du umkehrst zu ihm und dass du dein Vertrauen allein auf ihn setzt. Und dass du dich ihm hingibst als deinen Erlöser und deinen Herrn. Dass du ihn auf den Thron deines Lebens lässt. Also Beispiel, sagen wir, du bist irgendwo in Seenot und du bist gerade so richtig tierisch am Absaufen, weißt, du könntest dich nie selbst retten. Vielleicht klammerst dich ganz verzweifelt an irgendein kleines Holzstückchen oder an sowas, aber das bringt auch nichts. Und dann kommt der Rettungshubschrauber von der Seerettung und lässt dir das Seil runter. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst es. Du vertraust dich dem Seil an. Es langt nicht theoretisch zu sagen, ich glaube, dass Seile retten können. Oder langt sogar nicht mal zu sagen, ich glaube, dass der das Seil ergreift, gerettet werden wird. Nee, du musst das selber tun, persönlich tun. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus ist dieses Rettungsseil. Du musst dieses Seil ergreifen und dann nie mehr loslassen, sondern dem nachfolgen und dich führen lassen. Von ihm. Also unser Rettungsseil hat einen Namen. Er ist eine Person, Jesus Christus. Und ich kann nicht in die Herzen schauen, aber wenn du heute Morgen hier bist und dir klar ist, dass du das noch nie getan hast, wirklich persönlich Jesus als deinen Retter ergriffen und dich ihm allein anvertraut, alles andere, deine Selbstgerechtigkeit, worauf du sonst immer vertraut hast, loszulassen und dich ihm allein anvertraut. Wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich dich einladen, dann möchte ich dich anflehen, das heute Morgen zu tun. Es gibt keine bessere Entscheidung, es gibt auch keinen besseren Zeitpunkt, das zu tun. Es gibt keinen besseren Herrn, es gibt keinen anderen Retter. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und die Apostel haben gesagt im 2. Korinther 5, wir sind Gesandte an Christi Stadt Und indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Leute, lasst euch versöhnen mit Gott. Was Besseres kann es geben? Das Geschenk ist da, das Angebot ist da, alles, was wir tun müssen, ist es annehmen. Denkt bitte drüber nach. Und ihr Christen, betet für die, die das noch nicht getan haben. Spät, dass heute keiner hier bei der Tür rausgeht, ohne sicher zu wissen, dass er ewiges Leben hat. Und das kannst du wissen, heute Morgen, wenn du Jesus ergriffen hast. Ist das, was Jesus dir sagt? Jesus sagt, es ist vollbracht. Das ist ein Siegesschrei, es ist vollbracht. Du hast Freiheit von Verdammnis und Schuld und Gesetzlichkeit und dieser rein äußerlichen Religiosität, von Freiheit von allem Leistungsstress und Leistungsdenken, Freiheit für eine Liebesbeziehung mit Gott. Und dafür hat Gott dich geschaffen. Das ist sein Plan und sein Herz für dich. Zweite Anmerkung dazu. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann impliziert es, er hatte eine Berufung vom Vater, er hatte ein Ziel, er hatte einen Plan. Sonst hätten wir sagen können, es ist vollbracht. 1. Timotheus 1, Vers 5, da steht, dazu ist Christus Jesus in die Welt gekommen, Sünder zu erretten. Ganz konkretes Ziel. In Johannes 12 hat Jesus gebetet, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus hatte ein ganz klares Bewusstsein für seinen Auftrag. In Kapitel 18 hat er gesagt, soll ich den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken? Kapitel 18 hat er auch zu Pilatus gesagt, du sagst, dass ich ein König bin, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also Jesus kannte seine Berufung, er kannte seine Aufgabe in dieser Welt, er hatte ein ganz konkretes Ziel und so konnte er zielgerichtet leben und die richtigen Prioritäten setzen. Okay, wenn ich dich jetzt fragen würde, wozu bist du in der Welt? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Berufung? Was sind deine Ziele? Und wie wirst du sie erreichen? Könntest du mir Antwort geben? Ist es klar für dich? Ist auch wert, darüber nachzudenken und darüber zu beten. Und ich gebe euch mal schnell zwei Tipps, wo ihr anfangen könnt. Zwei Schriftstellen. Offenbarung 22 sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und Matthäus 6,33, da hat Jesus gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also, dass ihr von Gott beherrscht werdet und dass er ihm gefeiert. Vers 30, Jesus übergab seinen Geist zur perfekten Zeit wieder, er hatte alles unter Kontrolle. Den seht ihr in Vers 31, die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Nach ihrem Denken würden sie nach 5. Mose 21 das Land und auch diesen Festtag verunreinigen, diese Gekreuzigten. Und nach 18 Uhr durften diese Juden auch nicht mehr arbeiten, irgendwas. Und deswegen bitten sie den Pilatus, dass die Beine von diesen Gekreuzigten gebrochen werden, damit sie schneller sterben. Wenn die Beine gebrochen sind, können sie sich nicht mehr hochdrücken, können sie nicht mehr atmen, dann sterben sie schnell darauf. Vers 32, da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Wollten sicherstellen, dass Jesus wirklich tot ist und hier Blut und Wasser, diese Flüssigkeit, die sich um das Herz gesammelt hat, deutet Herzversagen an. Manche sagen, Jesus ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Vers 35, und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Das, was Johannes sagt, ist ein Augenzeugenbericht hier, das ist wahr und sein Ziel seines Evangeliums war, dass ihr glaubt. Vers 36, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Also wieder zwei Prophetien über den Messias aus dem Alten Testament, die hier erfüllt wurden. Das eine ist das Passahlamm, ein Bild für Jesus, das musste perfekt werden, musste perfekt sein. Ein Passahlamm durfte kein gebrochenes Bein haben. Jesus war das Lamm Gottes, ein Bild dafür. Und zweite Prophetie war, dass der Messias durchstochen werden wird. Das steht in Sacharja, Kapitel 12, Vers 10. Also wieder, was hier passiert, ist nicht zufällig. Das war Gottes Plan vor Grundlegung der Welt. Und ich meine, diese Details über Jesus, menschlich gesehen, waren das viele Details, viele Dinge, über die er menschlich gesehen keine Kontrolle hatte. Was nicht irgendein Mensch einfach so mal erfüllen konnte. Dass die Soldaten deine Kleidung unter sich aufteilen, dass du durchstochen wirst, all diese Dinge. Und diese Dinge waren hunderte Jahre zuvor vorhergesagt, detailliert. Warum? Wieder, dass du glaubst. Jemand hat es ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte zufällig 8 von diesen detaillierten Prophetien erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 17. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 48 dieser messianischen Prophetien zufällig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 157. Das sind 157 Nullen hinten dran. Die Naturwissenschaftler sprechen ab 1 zu 10 hoch 50 von unmöglich. Und es gab nicht nur 48, sondern hunderte solcher messianischer Prophetien, die Jesus alle perfekt erfüllt hat. Jesus ist der verheißene Retter, er ist der verheißene Messias, ohne Zweifel. Und diese Dinge sind erfüllt, damit du glauben kannst. Vers 38, danach aber bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Josef war ein alter Mann, wissen wir. Er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, dieser Leiterschaft der Juden, des obersten Gerichtshofes der Juden auch. Lukas sagt uns, dass Josef nicht eingewilligt hat in die Verurteilung von Jesus. Vielleicht war er auch gar nicht anwesend. Wird gesagt, er war ein guter und ein gerechter Mann. Aber er war so ein Undercover-Christ. Er war ein geheimer Jünger aus Furcht vor den Juden. Er hat sich nicht getraut, öffentlich zu Jesus zu stehen, aus Menschenfurcht. Der Preis schien ihm zu hoch. Hier seine Position zu verlieren, sein Ansehen zu verlieren. Ist das euch auch mal schon so gegangen? Ich kenne das, ich kenne beides. Nachdem ich mich bekehrt habe, war es mir erstmal schwer gefallen, mich klar zu outen für Jesus in der Schule. Bis dann einer meiner christlichen neuen Freunde gesagt hat, hey, so machst du das, und hat mir ein riesen Holzkreuz umgehängt. Mit dem bin ich dann in die Schule und dann haben mich alle gefragt, dann war es nichts mehr mit Stillhalten. Aber ich habe mir dann damals vorgenommen, als ich dann auf die Uni gegangen bin, und weiter habe ich mir vorgenommen, mich von Anfang an als Christ, als Nachfolger Jesu zu outen. Und wirklich aus meiner Erfahrung, das macht es wirklich einfacher, wenn du von Anfang an klar dazu stehst. Ich glaube, da ist auch ein Schutz dabei, du wirst zu gewissen Dingen gar nicht mehr eingeladen, wenn die Menschen wissen, dass du ein Jünger Jesu bist. Und es ist auch eine Dienstgelegenheit. Es ist immer wieder überraschend, dass Menschen, die dich vielleicht auch mal auslachen und so weiter, dass sie dann doch, wenn sie durch schwierige Zeiten in ihrem Leben gehen, zu dir kommen. Also auch eine Möglichkeit, wenn Menschen wissen, du bist ein Nachfolger Jesu, dann bist du ein Ansprechpartner. Also, ich kann euch das nur empfehlen. Outet euch von Anfang an als Jesus-Freak. Und ich rede jetzt nicht von dieser Konfession, die es da auch gibt, sondern outet euch von Anfang an als radikalen Nachfolger Jesu. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Nicht Undercover-Christ spielen, das macht es nur kompliziert. Aber wir sehen hier auch ein geistliches Wachstum im Leben von Josef. Als er Jesus gesehen hat, wie er am Kreuz für ihn gestorben ist und all diese Dinge, das Erdbeben und die Finsternis und wie er gesehen hat, wie Jesus ausgespottet und misshandelt wurde, als er gesehen hat, wie viel Jesus gewillt war, um seinetwillen auf sich zu nehmen, da konnte der Josef nimmer länger still bleiben und so ein Undercover-Christ sein. Und da hat er sich geoutet. Spät, fast zu spät, aber doch. Ich frage mich, ob er es bereut hat. Ich frage mich, ob er nicht gesagt hat, ach, hätte ich es doch früher getan. Was hätte ich alles erleben können mit Jesus? Wäre ich schon früher mit ihm und seinen Jüngern rumgezogen. Das habe ich versäumt. Leute, lasst euch nie durch Menschenfurcht von irgendwas abhalten, was ihr später nicht nachholen könnt. Und sagt und tut die Dinge, die ihr euren Lieben sagen und tun wollt, während sie noch leben. Denn zu viele sagen, wenn sie dann mal tot sind, ach, hätte ich nur. Mach jetzt den Anruf, kauf die Blumen, was immer. Hier, Josef spät, aber doch, er wollte ihm zumindest ein würdiges Begräbnis garantieren. Und so ging er zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und normalerweise hatten Gekreuzigte nicht das Recht auf ein Begräbnis. Die Geier und die Hunde haben das erledigt. In Vers 39 sehen wir noch so einen Undercover-Christen aus dem Hohen Rat. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, auch wieder im Geheimen. Und er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, also wohlriechende Harze, die zum Einbalsamieren von den Toten verwendet wurden. Ungefähr 100 Pfund. Also der Josef und der Nikodemus sind mutig geworden an diesem Punkt. Sie haben viel aufs Spiel gesetzt. Ihre Karriere im Hohen Rat, ihr Ansehen, ihre Position, ihr Leben vielleicht sogar. Zumindest haben sie sich verunreinigt, sodass sie das Passa nicht feiern konnten. Aber sie waren bereit, alles zu verlieren für ihren Herrn, der gerade sein Leben für sie gegeben hat. Haben sich gedacht, lieber ein Jünger Jesu als ein Mitglied des Hohen Rates oder ein reicher Mensch. Und Leute, das ist 1000-mal besser, ein Jünger Jesus zu sein, als irgendeine tolle Position zu haben oder irgendwas zu haben, alles zu haben, was die Welt anzubieten hat. Jesus nachzufolgen ist das Beste, was es überhaupt gibt in diesem Leben. Amen. Vers 40, sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentüchern mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Wuschen und salbten Jesus, wie es üblich war bei einem jüdischen Begräbnis. Und worüber werden sich der Joe und der Nick wohl unterhalten haben, als sie da Jesus gewaschen und balsamiert haben? Diese zwei alten Männer, Leiter der Juden, Bibelkenner, als sie das Blut abwischen, die Striemen auf seinem Rücken, haben die an Jesaja 53 gedacht, an all diese Prophetien? Denk mal an einen Moment, den die beiden nie vergessen haben. Vers 41, es war an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Wir wissen aus den anderen Evangelien, es war die Gruft von Josef. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war. Also Jesus endete in dem Grab eines reichen Mannes und auch das war prophezeit in Jesaja 53, Vers 9. War kein großes Problem für den guten Josef, denn Jesus hat sich das gerade nur sehr kurz ausgeliehen, wie ihr wisst. Aber das sehen wir uns nächste Woche an. Wir haben Zwei kurze, aber sehr wichtige Aussagen mit drei Worten. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und nächste Woche wird der Engel sagen, er ist auferstanden. Und diese zweite Aussage beweist, dass die erste wahr ist. Das sehen wir uns nächste Woche an. Es ist vollbracht. Das gilt für dich. Und ich möchte dich nochmal einladen, wenn du dieses Geschenk, dieses Angebot der Versöhnung und des ewigen Lebens, was Jesus dir gibt, was Jesus für dich am Kreuz erkauft hat, wenn du das noch nie persönlich für dich angenommen hast, dann tu das heute. Schieb's nicht länger auf. Sei nicht zu stolz. Und wenn du gerne möchtest, dass jemand mit dir betet, hilft manchmal, wenn du dann später sagen kannst, hey, ich habe Zeugen, ich habe das vor ihm oder vor ihr getan. Wenn der Teufel kommt und versucht, hier dich anzugreifen und Zweifel zu sehen, wenn du das gemeinsam mit irgendjemandem tun willst, dann, hey, wir sind gerne für dich da. Jeder Einzelne von uns wird sich freuen, mit dir zu beten. Gibt nichts Schöneres. Also zögere nicht, nimm die Einladung Jesu an. Amen. Lass uns beten. Vater, danke für dein gutes Wort. Danke für dein Werk am Kreuz für uns, Herr Jesus. Wir lieben dich, wir danken dir. Wir wollen für dich leben. Amen. Amen. Kurz und schmerzlos. Heute, wir singen noch ein Lied zum Abschluss.